Hallo zusammen, hier ist die Dortmund-Woche. Nach der englischen Woche ist vor der englischen Woche. Wir starten hinein in diese englische Woche in richtig schwarz-gelbem Ambiente hier. Manni Sedlbauer und ich, eine Fototapete von der Südtribüne zu unserer Rechten, zu unserer Linken, der Korridor, der dann zu dem Presseraum von Borussia Dortmund führt im Signal Iduna Park. Deshalb, ihr merkt schon, also keine Atempause. Wir arbeiten sozusagen durch. Wir sind am Matchday Minus One, sagt man das, glaube ich, neudeutsch. Ne? Das ist der Tag vor einem Champions League-Spiel. Gerade eben haben wir die Pressekonferenz des BVB. Am Dienstag geht es ja in der Champions League gegen Sturm Graz, ein Heimspiel. Gerade eben haben wir die PK von Nuri Sahin und von Marcel Sabitzer verfolgt. Manni Sedlbauer und die beiden Protagonisten, als sie da eben oben auf dem Podium gesessen haben, wirkten deutlich entspannter als noch vor einer Woche.
Überraschenderweise. Hi Olli, hallo an euch da draußen. Ja, wir sitzen tatsächlich vor der Süd. Ich hätte das mit der Fototapete, glaube ich, gar nicht gesagt, Olli.
Das sieht. Aber von meiner Seite aus kann man es besser
erkennen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Naja, aber ja, auf jeden Fall, du hast recht. Die haben einen deutlich entspannteren Eindruck gemacht. Großartig überraschend ist es nicht, wenn wir uns mal vorstellen, vor diesem Spiel, ja, vor diesem Leipzig-Spiel, was da los war nach dem Wolfsburg-Spiel, nach dem Pokal aus. Da kann man die entspannteren Minen auf jeden Fall nachvollziehen. Übrigens, als ich hier heute zum Signal Iduna Park gekommen bin, hätte mich fast Nuri Sahin noch zusammengefahren, weil er mit ganz gutem Tempo mit seinem Mercedes um die Ecke kam. Und da hat er schon ganz breit gegrinst und gewunken. Ja. Also da hat man schon das Gefühl gehabt.
Ich hatte gestern ein ähnliches Erlebnis mit einem BVB-Protagonisten. Ich bin nämlich gestern Nachmittag in Dortmund, ist zurzeit, das heißt jetzt mittlerweile nicht mehr, gestern am Sonntag war der letzte Tag des sogenannten Hansemarktes. Aha. Dortmund ist ja eine alte Hansestadt auch, das wissen nicht viele.
Ich wusste das nicht.
Ja, tatsächlich nicht so bekannt wie jetzt, was weiß ich, Hansestadt Hamburg, Hansestadt Bremen, Lübeck etc. Ja. Aber im Mittelalter ganz bedeutender Handelsknotenpunkt. Und in Anlehnung an diese Tradition gibt es den Hansemarkt, das ist ein bisschen so ein mittelalterlicher Markt. Und gestern Nachmittag habe ich dann mal zu meiner Frau gesagt, komm, schönes Wetter, lass uns mal bummeln gehen. Wem begegne ich Sven Mislintat? Kam mir entgegen, wirkte auch sehr entspannt, erleichtert. Ich weiß nicht, es hat allen sehr, sehr gut getan, die was mit Borussia Dortmund zu tun haben, dieses 2:1 über RB Leipzig. Vor allen Dingen auch deshalb, weil mit diesem Ergebnis und auch mit der Leistungssteigerung, die die Mannschaft dort zu verzeichnen hatte, ich glaube, nicht viele gerechnet haben.
Nein, überhaupt nicht. Also ich weiß noch, nach dem Wolfsburg-Spiel habe ich mit ein paar Kollegen gequatscht, die ja auch hier regelmäßig vor Ort sind, und habe sie schon gefragt, ob sie dann am Sonntag, also am Tag nach dem Leipzig-Spiel, dann in Brakel dann vor Ort wären, weil da sieht man ja dann doch immer, wer kommt da, ist Aki Watzke vielleicht vor Ort, gibt es ein Gespräch und so weiter und so fort. Ja, und das konnten wir uns getrost sparen und das Wetter ein Stück weit genießen. Also auch für uns, Olli, der Sieg gar kein unwichtiger.
Nein, also es ist natürlich so, dass wir unseren Job auch sehr, sehr gerne machen und wir uns natürlich auch schwierigen Situationen stellen. Aber man muss sich das so vorstellen. Nur mal angenommen, das gegen Leipzig wäre in die Hose gegangen und die Mannschaft hätte auch schlecht gespielt. Man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass das für den Verein quasi vielleicht sogar schon eine Art Zerreißprobe bedeutet hätte. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir mehr oder weniger die Nacht nach dem Spiel durchzuarbeiten haben. Das heißt, du musst telefonieren. Was passiert jetzt? Gibt es eine Krisensitzung? Sitzen sie irgendwo? Könnte es eventuell tatsächlich sein, auch wenn es natürlich vorher Beteuerungen gegeben hat? Nee. Egal wie das ausgeht, Trainer steht nicht zur Disposition. So hundertprozentig weiß man es dann ja nie. Das kann auch eine schnelle Eigendynamik dann mal entwickeln, so eine Geschichte. Also insofern, für uns war das Wochenende deutlich entspannter und wie gesagt, für die Protagonisten auch. Aber wir müssen natürlich die letzte Woche insgesamt nochmal ein bisschen betrachten, denn es gab ja ein Negativerlebnis. Du bist aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Das ist der Wettbewerb, wo du wahrscheinlich am ehesten Titelchancen gehabt hättest, wenn du denn mal eine gute Pokalrunde hätte spielen sollen. Und,
zumal jetzt diese Begegnungen ja ganz interessant sind, die jetzt dann folgen. Ne? Leverkusen ja, genau. gegen Bayern, da schaltet sich absolut, einer auf jeden absolut. Fall den anderen aus und so weiter. Ne? Leipzig gegen Frankfurt,
ja.
so, ne? da kannst du auch mal mit Glück sehr, sehr weit dann auf einmal kommen.
Exakt, und ist auch eine schöne Zusatzeinnahme. Oder wäre es gewesen, so müssen wir es mal ausdrücken. Wenn wir aber jetzt mal die Leistung der Mannschaft in Wolfsburg sehen, ich habe dann hinten raus so gedacht, du verlierst es in der 116. Spielminute, also spät, es ist natürlich auch ein Spiel gewesen, was du hättest gut und gerne für dich ziehen können. Es war schon eine deutliche Leistungssteigerung, fand ich, gegenüber diesem desaströsen Auftreten in der Bundesliga davor beim FC Augsburg. War das für dich, du bist ja in Wolfsburg auch vor Ort gewesen, Manni, war das für dich schon, auch wenn es mit einer Niederlage geendet ist, vielleicht so ein Schritt aus der Krise heraus?
Ja, schon, weil am Anfang natürlich alle die Situation wahnsinnig schlecht geredet haben mit den Leistungen, die einzelne Spieler oder fast die komplette Mannschaft davor gebracht haben. Dann natürlich diese enge Personaldecke, die Personalsituation, die enorm angespannt war. Und da hat man dann tatsächlich gesehen, die Spieler haben, das hat Nuri Sahin ja auch gesagt, alle so ein Stück weit nach vorne gemacht, auch wenn das natürlich dann nach diesem Pokal aus keiner so richtig hören wollte. Aber im Vergleich zum Augsburg-Spiel war das schon was anderes. Von der Mentalität, von der Einstellung. Die Spieler hatten meiner Meinung nach, oder so wie ich es gesehen habe, auch so ein bisschen eine gewisse Portion Sicherheit einfach mehr als noch in den Spielen zuvor. Also es gab nicht ganz so viele haarsträubende Fehler. Kann vielleicht auch mit der einen oder anderen Umstellung was zu tun hatten. Wir sprechen später gleich noch über die eine oder andere. Und das war schon ein solider Auftakt, auch wenn du dir davon natürlich nichts kaufen kannst. Die Sorge war ja dann immer, können sie diese Leistung, die in Ansätzen so erkennbar war, bestätigen. Das war ja die größte Sorge, genau. weil Dortmund weißt du immer nie, wenn das in einem Spiel absolut, funktioniert, kannst absolut. Du nicht sagen, die Mechanismen greifen auch im nächsten Spiel. Und diesmal haben sie aber sehr, sehr gut gegriffen. Aber zum Wolfsburg-Spiel nochmal, Olli, wie stehst du denn zu dem Ganzen? Also ich finde jetzt sogar die Woche mit diesem Pokal aus und dem Sieg gegen Leipzig, ja, ist ja dann durchaus oder bleibt jetzt was Positives hängen. Wenn das jetzt, stellen wir uns mal vor, das wäre andersrum gewesen. Du gewinnst das Spiel vielleicht noch im Elfmeterschießen in Wolfsburg, verlierst aber gegen Leipzig. Dann wäre doch die Stimmung weiterhin jetzt enorm angespannt, oder?
Ja, natürlich. Das wäre sie definitiv, weil gerade Heimspiele, es hat sich, wie gesagt, sehr, sehr viel aufgeschaukelt. Es gab massive Kritik, es gab Diskussionen, ob es ein Fehler gewesen sei, beispielsweise Nuri Sahin überhaupt zum Cheftrainer gemacht zu haben. Es gab einmal mehr Diskussionen über die Qualität der Mannschaft, über die Qualität des Kaders. Und es ist ja so, dass bei großen Traditionsvereinen diese Kritikpunkte nicht immer inhaltlich abgearbeitet werden, sondern sie werden sehr, sehr schnell personalisiert. Also logischerweise gab es erste Forderungen in den sozialen Netzwerken nach einem Trainerwechsel. Logischerweise gab es auch Schuldzuweisungen in Richtung Sportdirektor, in Richtung Sebastian Kehl. Wenn man das mal abklopft, dann kann man sagen, ja, tatsächlich, auch wenn jede Krise separat zu betrachten ist, Nuri Sahin, das habe ich in der vergangenen Woche auch gesagt, wo wir unter anderem ja auch über diese zweite Halbzeit in Madrid geredet hatten. Nuri Sahin hängt für mich mit drin in dieser Krise. Er trägt seinen Teil dazu bei. Und wenn wir tatsächlich auf die personellen Engpässe zu sprechen kommen, dann muss man schon sagen, es war sehr, sehr blauäugig, dass man gesagt hat, wir gehen nur mit 3 Innenverteidigern in die laufende Saison, wir gehen nur mit 3 Außenverteidigern in die laufende Saison. Dass du derzeit so massive Personalprobleme hast, also da würde ich Sebastian Kehl recht geben, das könntest du nicht unbedingt abfangen durch eine noch so vorsichtige Kaderplanung. Aber diese Entscheidungen, die da getroffen worden sind, die sind in der Tat diskutabel. Das Problem bei Vereinen wie Borussia Dortmund ist, du hast das Gefühl, dass alles nur noch emotional reagiert und dass dann schon die ersten Leute Köpfe rollen sehen wollen. Und ich glaube, dass dich das auf Sicht nicht weiterbringt, denn man muss ja auch sagen, diese Entscheidung zu sagen, wir wollen jetzt nicht unbedingt noch auf Biegen und Brechen einen vierten Innenverteidiger oder einen vierten Außenverteidiger holen, die hängt ja auch damit zusammen, dass es Konsens war, zu sagen, nein, keinen zu großen Kader, gewisse Durchlässigkeit für junge Spieler nach wie vor zu haben und auch keine unzufriedenen Bankdrücker, die jetzt vielleicht überhaupt keine Chance haben, wenn denn mehr oder weniger alle fit sind, zum Einsatz zu kommen. Also man muss da bei der Kritik, die es logischerweise gibt, in solchen Situationen differenzieren. Das Differenzieren ist mir etwas zu kurz gekommen in den vergangenen Wochen, aber du hast völlig recht. Wenn das gegen RB Leipzig in die Hose gegangen wäre und es wäre mit einer Leistung, die jetzt auch ein bisschen desillusionierend gewesen wäre, passiert, ich glaube, dann wäre aber richtig Dampf unterm Kessel. Ich glaube nicht, dass es dann zu Schnellschüssen gekommen wäre bezüglich eines Trainerwechsels, aber dann hätte man schon sehr, sehr genau anschließend darauf geachtet, was passiert dann noch bis zur Länderspielpause, die nicht mehr so weit hin ist. Also der Druck war immens vor dem Leipzig-Spiel.
Und die Erwartungen, hatte ich trotzdem das Gefühl, waren enorm gering vor diesem Wolfsburg-Spiel und auch vor dem Leipzig-Spiel. Ne? Also da konnte Borussia Dortmund, wenn man, also wir wissen natürlich alle, dass der Druck immens war, aber gefühlt konnten sie jetzt gerade im Leipzig-Spiel nur gewinnen und diese Personalprobleme, die du gerade angesprochen hast, ich glaube, beim Wolfsburg-Spiel waren es insgesamt 10 Spieler aus dem Profikader. In Wolfsburg sind dann nochmal ein paar dazugekommen oder dann auch gegen Leipzig ja nochmal 4 dazugekommen. Ne?
Also man muss aufpassen, dass man aber keinen vergisst. Also es waren 10 Spieler, die jetzt gegen Leipzig nicht einsatzbereit waren und darunter etliche absolute Stammspieler. Also dein Stammkeeper, der war dann ja neu dazugekommen nach dem Wolfsburg-Spiel. Gregor Kobel nicht dabei, Waldemar Anton, Niklas Süle, zwei gestandene Nationalspieler in der Innenverteidigung.
Darf man nicht vergessen, also,
wie gesagt, Süle war Nationalspieler. Vielleicht wird das ja auch wieder Julian Rias und sowas wie der Dauerbrenner auf den Außenverteidigerpositionen nicht dabei. Sabitzer saß, obwohl er Rückenprobleme hatte, dann ja auf der Bank, sowohl in Wolfsburg, und dann kam er rein in die Startelf jetzt. Also das ist natürlich alles andere als ideal. Manchmal habe ich gedacht, ja, in der Situation, so wie du es gesagt hast, du hast nicht viel zu verlieren. Du spielst gegen Leipzig, die waren seit Februar ungeschlagen, top. Defensive Statistiken.
Drei gegen
kaum Tore, glaube ich. Drei. Also lassen kaum was zu. Also du hattest nicht so viel zu verlieren. Vielleicht ist das vom Kopf dann auch mal gar nicht so schlecht gewesen. So nach dem Motto, pass auf Jungs, also wenn die Nacht am tiefsten, ist das Licht am nächsten. wie man so schön sagt. Also aber jetzt gehen wir da einfach mal rein. Macht euch keine Gedanken, seid nicht, wie Nuri Sahin es ausgedrückt hat, verkopft, sondern spielt euer Spiel. Und dann muss man ja wirklich sagen, das, was sie da abgeliefert haben, nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch. Also da gehe ich mit Nuri Sahin. Das war eine absolute Top-Leistung. Also für mich die beste Leistung des BVB in dieser Saison. Und das dann noch unter diesen erschwerten personellen Bedingungen. Also das ist schon irgendwo verblüffend, gleichzeitig aber auch im Hinblick auf die Perspektive und Entwicklung dieser Mannschaft vielleicht auch beruhigend.
Ja, also ich würde es auch unterschreiben. Ich habe auch die beste Saisonleistung gesehen und ja, ich hatte das Gefühl, viele haben befreit aufspielen können. Ja. Wieso dann auch immer es dann auf einmal funktioniert. Und ein paar wurden ja so ein Stück weit auch zu ihrem Glück gezwungen, hatte ich das Gefühl. Ne? Also ein paar Spieler durch diese enge oder durch diese dünne Personaldecke haben ja dann auf Positionen gespielt. Nehmen wir einfach mal raus, dann Emre Can in der Innenverteidigung hat gegen Wolfsburg schon einigermaßen gut funktioniert. Pascal Groß auf rechts interpretiert das natürlich ein Stück weit anders, aber auch sehr überzeugend, hat da gute Flanken geschlagen. Ein Maxi Bayer kommt auf einmal rein, bekommt so ein bisschen Spielpraxis, taut ein bisschen auf. Und Olli, ich würde sagen, wir haben so viel über die negativen Aspekte in den letzten Wochen gesprochen. Lass uns doch mal so ein bisschen durchgehen, was dir, was uns besonders gut gefallen hat, jetzt gerade vielleicht im Leipzig-Spiel, nach dem Leipzig-Spiel. Also du hast angesprochen, Einstellung, Mentalität, wäre es da für dich so vorweggegangen?
Auch schwer zu sagen. Also es war eigentlich ein Spiel, wo die Einstellung top war von A bis Z, das muss man sagen. Logischerweise Emre Can, der, auf ihn kommen wir ja nachher nochmal gesondert zu sprechen, Emre Can, der tatsächlich auch mit seinem Zweikampfverhalten, wie ich fand, in ein paar Situationen beispielgebend war. Du hast einen Felix Metscher gehabt, der ja auf dieser Sechserposition sehr aufmerksam gespielt hat.
Alleiniger Sechser, ne? Also das ist immer so ein bisschen Sechser ausgeguckt. Ja, Marcel Sabitz hat heute von einem 4-3-3 gesprochen. Für mich war es aber eher so ein 4-1-2-3, 4-1-4-1, ja,
wobei, irgendwie sowas. Genau, wobei du natürlich sagst, du spielst halt im Mittelfeld mit einer schon klassischen Sechs, in dem Fall
Holding
mit
Felix
Metscher, Holding Six, genau, und hast dann zwei, also sozusagen Achter auf den Halbpositionen davor, hast jetzt nicht mit einer klassischen Zehn gespielt, also mit Sabitzer halb rechts, mit Brandt halb links, hast du diesmal gespielt. Und das ist natürlich ein System gewesen, das sehr, sehr gut zu diesem Leipziger 4-4-2, was Marco Rose ja irgendwie gefressen hat, dieses System, gepasst hatte. Und wie gut die Dortmunder das gemacht haben, das sah man schon so nach etwa 15 Minuten. Da hat Rose zum ersten Mal auch taktisch reagiert, taktisch umstellen müssen. Also das war schon mal gut, weil wir ja auch Nuri Sahin für manche Entscheidungen schon kritisiert haben in dieser Saison, sei das an dieser Stelle auch mal erwähnt. Und was ich natürlich besonders bemerkenswert fand, ist, und das fand ich tatsächlich dann auch fast schon ein bisschen verblüffend, du startest gut in dieses Spiel, hast gute Aktionen, gehst dann aber in Rückstand. Mhm. Und nach diesem 0-1 durch Jesko, das Tor hätte man auch, das müssen wir auch mal sagen, besser verteidigen können in der Situation. Da brach der BVB dann aber trotzdem nicht auseinander, sondern lieferte die Antwort. Du hattest kurz darauf direkt eine große Tormöglichkeit und 3 Minuten später machst du halt den Ausgleich. Und es gibt so Schlüsselsequenzen in einem Spiel und das war für mich eine absolute Schlüsselsequenz, weil in dem Augenblick wusste RB Leipzig, das wird hier heute ganz, ganz schwer. Und das ist ein psychologischer Effekt, der was mit einer Mannschaft macht, glaube ich.
War enorm wichtig, weil ich glaube, andersrum wäre dann vielleicht doch wieder das Kopfkino angegangen. Und ich dachte mir ja, nach diesem 0-1, boah, also je länger das Spiel dauert, desto geringer sind eigentlich die Chancen des BVB, weil du eben mit dieser Personalplanung, wir haben es in Wolfsburg gesehen, du kannst keinen von der Bank nachschießen, schon deine Probleme hattest, aber... Ja, sie haben mich eines Besseren belehrt und das war dann durchwegs positiv. Olli, ich würde sagen, wenn man einen Spieler vielleicht noch herausheben kann, vielleicht auch deshalb, weil er eine sehr schwierige Anfangsphase hatte beim BVB seit seinem Wechsel im Sommer, kann man vielleicht einen Offensivspieler herausgreifen, der das sehr, sehr gut gemacht hat, der gegen Wolfsburg den Pfosten getroffen hat, ein bisschen unglücklich agiert hat und jetzt gegen Leipzig vielleicht ja seinen ganz, ganz großen Durchbruch hatte. Und deshalb würde ich sagen, wir küren hier mal in unserer Kategorie unseren Spieler der Woche.
Spieler der Woche.
Ja, lieber Maxi Bayern, Ballon d'Or gibt es von uns zwar noch nicht. Wir müssen da nochmal budgettechnisch vielleicht nachverhandeln, dass wir auch mal so schöne Preise verleihen an die jeweiligen Spieler der Woche.
Ja.
Gucken wir mal.
Aber nicht, dass der dann auch nicht kommt, so wie Vini Junior, wenn es mal nicht reicht.
Wenn wir so weit sind, hätten wir es geschafft.
Ach so.
Aber wie gesagt, nein. Da gab es für uns diesmal wirklich keine Frage. Maxi Bayer, tolle Leistung. Und nicht nur aufgrund, ich glaube, das war sein 12. Pflichtspiel, nicht nur aufgrund seines ersten Pflichtspieltores für den BVB, sondern insgesamt aufgrund der Art und Weise, wie er da aufgetreten ist, wie er sich da reingekämpft, reingearbeitet hat in diese Partie.
Vorlage hat er auch noch gegeben.
Die Vorlage hat er gegeben. Mhm. Und was ich noch sehr, sehr bezeichnend fand, vor dieser Flanke dann, 2-1 dann, was alles klar gemacht hat für Serhou Guirassy, die Vorarbeit, die Flanke von Maxi Bayer. Vor dieser Flanke kämpft er um diesen Ball. Das heißt, er holt ihn sich selbst, er kämpft um diesen Ball, er setzt halt nach. Das war ein Spiel, in dem man gesehen hat, er wollte unbedingt Und er brauchte dann vielleicht auch als Entwicklungsbeschleuniger mal dieses Erfolgserlebnis, was er in Form dieses Tores jetzt gehabt hat. Ich meine, man darf nie vergessen, der kommt aus Hoffenheim. Und das ist was ganz anderes von der Wucht. In Hoffenheim ist es so, ich will den jetzt nicht zu nahe treten. Also manchmal möchte ich den schon gerne zu nahe treten.
Ist auch wurscht. Wir sind auch unter uns.
Wir sind unter uns, genau. So, gehört jetzt nicht unbedingt zu meinen Lieblingsvereinen in der Fußball-Bundesliga. Aber in Hoffenheim ist es natürlich so, wenn du jetzt nicht gerade in akuter Abstiegsgefahr schwebst dort und du verlierst mal ein Spiel und du performst mal nicht so gut, dann gehst du halt nach Hause, gehst mit deiner Frau was essen und denkst an nichts Böses mehr und kommst dann irgendwie am Montag wieder zum Training und startest von neuem. Und in Dortmund, bei so einem großen Traditionsverein mit den Ansprüchen, kommt eine unglaubliche Wucht auf dich zu, auch an Rückmeldungen, an negativen Rückmeldungen, wenn du nicht läufst. Es wird relativ schnell darüber diskutiert schon, ist es vielleicht ein Fehleinkauf? Gab ja auch diese Diskussion, nicht ganz unberechtigt, ja, ist Maxi Bayer überhaupt ein Spieler, der jetzt beispielsweise als Backup für Serhou Guirassy taugt auf dieser 9? Ich glaube eher nicht, das ist nicht seine Idealposition, aber, und das ist der große Vorteil dieses Spielers, er kann davon abgesehen, glaube ich, im Offensivbereich alles spielen. Er kann außen spielen, du kannst ihn auf der 10 einsetzen und er ist ein schlauer Spieler und er hat gebissen. Und ich glaube, am Ende, der war ziemlich platt.
Der war komplett platt. Ich kann mich an eine Aktion erinnern, das müsste so kurz vor seiner... Er wurde dann mal ausgewechselt, richtig? Er wurde, glaube ich, spät ausgewechselt. Nicht, dass ich mir jetzt irre, auf jeden Fall war es kurz vor Ende... hat er noch zu einem Sprint angezogen und stand dann da so mit den Händen in der Hüfte so umübergebeugt. Dann musste man nur Lippen lesen und da hat er sowas gesagt wie, ich bin komplett platt, die medizinische Abteilung reinkam. Also gegen Wolfsburg schon sich wirklich aufgeopfert und jetzt gegen Leipzig auch und das wurde belohnt. Ich glaube, was sein Problem anfangs ja so ein Stück weit, ich hoffe, wir sagen jetzt einfach mal war, wir sprechen in der Vergangenheit hoffentlich, war natürlich diese 30 Millionen, für die er knapp verpflichtet wurde, schürt Erwartungen, dann bist du eigentlich schon der Nachfolgekandidat im DFB-Sturm, wurde es da gehandelt, als der Stürmer der Zukunft und so weiter, das schürt natürlich Erwartungen. Und wenn du dann nicht gleich performst, dann wird es halt schnell unruhig, aber du hast es gesagt, es war erst sein 12. Spiel und deshalb... war die Kritik, die ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so enorm empfunden habe, schon auch da. Aber auch da hat Nuri Sahin, da hören wir jetzt direkt gleich mal ein, sich direkt nach dem Spiel zu Wort gemeldet und hat ganz klar Partei für seinen Matchwinner ergriffen. Hier ist Nuri Sahin.
Ja, das ist für mich, also die Medienlandschaft in manchen Sachen, ich kann sehr viel Kritik verstehen, auch an meine Person, aber einen jungen deutschen Nationalspieler, der zum ersten Mal einen Verein wechselt, der so viel Neues erlebt, ihn nach ein paar Wochen schon so hart zu kritisieren, das ist Wahnsinn. Ich bin komplett überzeugt. Wir sind als Verein komplett überzeugt von Maxi. Und es war für mich nur eine Frage der Zeit, bis seine Leistungen kommen. Und das hat er heute für sich, dass er das Tor macht, freut mich extrem. Aber wie er heute gearbeitet hat, wie er gegen den Ball arbeitet. Er kommt jeden Tag ins Training und gibt Vollgas. Also solche Spieler willst du haben.
Ja, wir hörten Nuri Sahin über Maxi Bayer und ich meine, nehmen wir mal an, dass die Entwicklung von Maxi Bayer über die kommenden Wochen, ich glaube, das ist auch immer mal wieder, bei so einem jungen Spieler ist das irgendwo mit eingepreist, mal Rückschläge geben wird, aber gehen wir mal davon aus, dass die Formkurve von Maxi Bayer eher nach oben gehen wird über die kommenden Wochen, über die kommenden Monate, sollte er denn verletzungsfrei bleiben, dann hast du natürlich gerade mit ihm in diesem ohnehin nicht schlechten Offensivbereich beim BVB eine wichtige Alternative mehr, die dir auch hilft, vielleicht jetzt über einen Ausfall von Karim Adeyemi hinwegzukommen, die da ein bisschen was kompensieren kann, mit dem du auch Möglichkeiten hättest, beispielsweise, je nachdem, wie du taktisch das auflöst, die 10 zu besetzen, finde ich sehr, sehr vielversprechend, dass er jetzt tatsächlich endlich angekommen ist beim BVB. Und wie gesagt, es war ja auch erst sein 12. Spiel, also insofern finde ich jetzt auch nicht, dass man sagen kann, der ist erst spät in die Saison gefunden. Ich kenne Spieler, die haben eine wesentlich längere Anlaufzeit gebraucht. Es gibt sogar Spieler, die brauchen vielleicht sogar eine Saison, um sich erstmal so richtig zu akklimatisieren. Hast du eine Idee, von wem ich reden könnte?
Ich glaube, der hat ähnlich viel gekostet damals, ne?
Exakt, ja, das ist eine schöne Parallele sogar. Ja.
Also können wir da so ein bisschen eine Parallele ziehen. Ich denke, er ist ein Ticken größer, würde ich sagen.
Ja.
Wenn auch vielleicht ähnlich schlaksig. Ja, ja. Nee, vielleicht ein bisschen physisch stärker. Und zwar, ich hoffe, du sprichst jetzt von Felix Metscher.
Ja,
sonst
natürlich
haben wir ein Problem.
Ja, nee. Also wie gesagt, wir sind ja schon eingespielt.
Ja.
Aber ich meine, das lag ja auch tatsächlich auf der Hand. Felix Metscher, der jetzt gegen RB Leipzig für mich eine richtig, richtig starke Leistung abgeliefert hat. Obwohl ich, das gebe ich ganz ehrlich zu, so in den ersten Minuten, nachdem sich dann so diese taktische Grundformation einer Mannschaft herauskristallisiert, ich will jetzt nicht sagen, einen Schreck gekriegt habe, aber so gedacht habe, wow, das ist aber eine Menge Verantwortung, ausgerechnet gegen RB Leipzig jetzt nur mit einer 6 zu spielen und die dann mit Felix Metscher zu besetzen, der ja jetzt von der Veranlagung eher sowas ist wie so ein Achter, also mehr so ein Verbindungsspieler zwischen der Defensive und der Offensive. Aber er hat tatsächlich diese 6 da gehalten und hatte dann vor sich mit Sabitzer halb rechts, mit Brandt halb links, 2 Achter davor. Und ich finde, also Chapeau, wie er das gelöst hat. Sehr präsent, sehr zweikampfstark und darüber hinaus immer noch mit Akzenten nach vorne. Also das konnte man wirklich erkennen, was der Junge eigentlich alles im Tank hat. Ne? Ja. Das ist ja sehr verblüffend. Es ist, wenn er vielleicht auch noch an der einen oder anderen Stelle an sich arbeiten muss, aber von der Veranlagung her ist das ja nahezu kompletter Mittelfeldspieler.
Total. Und da kann man auch tatsächlich nur sagen, endlich, weil er ist vieles schuldig geblieben am Anfang.
Ja, definitiv.
Ich kann mich noch erinnern, Sebastian Kehl im Sport 1 Doppelpass, wann war das? Das müsste irgendwann Anfang des Jahres gewesen sein, in der Rückrunde. Selbst da hat er noch so über Felix Metscher geschwärmt. Und als ich das gehört habe, dachte ich mir, meinen wir den gleichen? Meinen wir vielleicht den Bruder oder vielleicht gibt es noch einen Cousin?
Genau,
ich weiß es nicht.
Ja.
Ich habe das nämlich alles nicht gesehen. Und jetzt war wirklich so, ja, auch mal, dass er das über 90 Minuten aufs Feld gebracht hat. Weil ich finde, du hast immer mal wieder Ansätze gesehen mit seiner Physis, mit seiner doch guten Technik, mit seiner Dynamik, dass er schon gut veranlagt ist, hoch veranlagt ist, aber er konnte es einfach nie zeigen und jetzt hat er es über 90 Minuten zeigen können, auch weil Nuri Sahin ein bisschen in den Unterlagen geblättert hat, ne? In diesen Taktikunterlagen,
ja,
und da ist ein Zettel von Thomas Tuchel in die Hände gefallen, ihr habt das sicherlich mitbekommen, hat heute übrigens auf der Pressekonferenz gleich klargestellt, dass ihm das viel zu aufgebauscht wurde. Also er bereut so ein Stück weit, dass er das überhaupt gesagt hat nach Schlusspfiff.
Ach ja, das sind immer so Sachen. Wobei ich mich auch gefragt habe, ich sage, wie kommt der denn an einen Zettel von Thomas Tuchel? Hat der irgendeiner hat die Putzfrau diesen Zettel beim Aufräumen in Brakel irgendwo gefunden?
Ja.
Also manchmal ist das schon irre.
Ja, er hat es heute so ein bisschen erklärt. Er hat ja gesagt, jeder, der als Spieler mal Trainer werden möchte, dem empfiehlt er, dass er sich einfach mal ein paar Notizen macht, weil als Spieler denkt man ja immer, man ist so der Schlauste der Welt und man weiß alles, aber man vergisst auch sehr schnell und offenbar hat er sich zu seiner Spielerzeit mal an der einen oder anderen Stelle eine Notiz gemacht und das hat sich jetzt eben ausgezahlt. Aber wie gesagt, er wollte gar nicht so intensiv drüber sprechen, hat es dann doch gemacht. Das ist ja für uns auch immer ganz schön.
Ja, immer eine schöne, bunte, plastische Geschichte. Ne?
Ja, eben.
Aber es ist interessant, dass er beispielsweise da jetzt auch schon ein paar Mal, er ist ja auch einmal zu Thomas Tuchel befragt worden, nachdem Thomas Tuchel englischer Nationaltrainer geworden ist und hat sich voll des Lobes darüber geäußert. Ich kann mich noch erinnern.
War Thomas nicht immer Tuchel, so, ne?
Boah, Die konnten überhaupt nicht miteinander.
Ja.
Also Tuchel hatte ihn ja sogar dann, die haben Pokalfinale gespielt, das war das letzte Spiel von Thomas Tuchel. Tuchel hatte ihn ausgebotet, der gehörte nicht mal mehr zum Aufgebot, wo es noch ein Riesentheater gegeben hatte, weil Mitspieler sich darüber auch noch beschwert hatten.
Ja.
Aber du, so ist das manchmal. Ne? Das Leben heilt nicht alle, aber einige Wunden.
Viele
vielleicht
Wunden.
Noch. Ja.
über wen Nurishahin oder über was, über wen Nurishahin heute sprechen wollte, war dann tatsächlich auch über eben jenem genannten Felix Metscher. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal ein, was Nurishahin heute auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Sturm Graz über Felix Metscher gesagt hat. Und ich würde sagen, den Ton von Sabitzer, von Marcel Sabitzer, den fügen wir gleich ran und hören mal, was die beide über ihren neuen Starsechser sozusagen erzählt haben.
Hier ist da werden aber jetzt gleich die... da packt man ihm vielleicht einen Rucksack auf. Egal, nein, wir hören rein. Wir hören rein.
Er bringt alles mit. Außergewöhnliches Profil für einen Mittelfeldspieler. Er bringt alles mit. Er muss jetzt einfach auch den nächsten Schritt da gehen. Er hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wenn Felix es versteht, wann er ins Risiko geht und wann er den Ball bei uns halten muss, ist der nächste Step für ihn. Und dann haben wir für die nächsten Jahre einen Top-Top-Spieler, weil er einfach, er kann auf der 6 spielen, er kann auf der 8 spielen, er kann auch auf der 10 spielen. Und von diesen Mittelfeldspielern willst du haben, einer von denen sitzt neben mir. Und als Trainer wünschst du dir solche Profile.
Ja, wir haben viele lustige, gute Typen in der Kabine. Er ist einer davon. Er ist sehr laut, er macht seine Späße, wie es der Trainer auch gesagt hat. Man kann einen Unterschied erkennen bei ihm, weil er, glaube ich, angekommen ist hier. Er hat seine Rolle gefunden und das spiegelt sich auch in der Kabine wieder.
Ja, sehr viel Positives, was die beiden Herren dort über Felix Metscher gesagt haben. Und also zumindest in einem Bereich oder in anderthalb Bereichen dann etwas, was für mich in der Form neu ist, sagen wir es mal so. Also zunächst mal, Felix Metscher ist uns Journalisten gegenüber bislang eigentlich eher zurückhaltend aufgetreten. Ja. Weiß nicht, Manni.
Absolut,
so. Ja. Und dass der jetzt auch in seiner Funktion als BVB-Spieler in der Kabine da auch seinen Einfluss geltend macht, das ist etwas, das nehme ich zur Kenntnis. Mhm. Darauf wäre ich sonst nicht gekommen unbedingt, wenn mich jemand gefragt hätte, wer könnte denn da sowas wie ein Wortführer in der Kabine sein? Also Felix Metscher wäre, ich glaube, einer der letzten aus dem Kader gewesen, auf die ich getippt hätte. Ja. Und der andere Aspekt, dass der sehr lustig ist. Also sagen wir mal so, uns gegenüber trat er bislang nicht als Entertainer in Erscheinung. Man darf aber auch nicht vergessen, Manni, er hat hier gerade so, was Interviews etc., Öffentlichkeitsarbeit angeht, einen sehr, sehr schlechten Start gehabt. Das war ja damals diese Geschichte mit diesen angeblich homophoben Äußerungen, die er da getätigt hatte. Und die musste er dann ja relativieren, zurücknehmen. Mhm. Das heißt, das war nicht so einfach gerade. Zu Beginn für ihn, möglicherweise hängt das auch damit zusammen, dass er uns gegenüber etwas vorsichtiger ist
als andere Spieler. Fand ich aber sehr lustig. Nach der Pressekonferenz hat dann Olli, ich hoffe, das darf ich erzählen, mal bei den Verantwortlichen nachgefragt, weil er gemeint hat, ist der Felix Metscher denn wirklich so lustig und unterhaltsam? Und die haben das tatsächlich bestätigt. Ja. Und Olli hat aber nach wie vor ein bisschen ungläubig geguckt. Und da konnte ich ihn sehr, sehr gut verstehen. Also vielleicht wird das ja noch, wenn er weiterhin spielt und noch weiter auftaut. Vielleicht ist das ja ein ganz, ganz lustiger Typ auch. Aber ja.
Ungläubig geguckt. Er ist ja sehr gläubig, kann man das auch sagen.
Stimmt,
zusammen.
Sehr gut.
Also, hört mal jetzt auf mit diesem Psychogramm von Felix Metscher. Wir haben viel, viel Gutes, berechtigterweise Gutes gesagt über die Art und Weise, wie er spielt, wie er sich entwickelt, auch über seine taktische Veranlagung, die man gerade in dem Leipzig-Spiel gesehen hat. Ja. Also in der Form ein absoluter Gewinn, das muss man mal deutlich sagen, für Borussia Dortmund.
Und er hat das abgeliefert, so ein Stück weit, was man vor der Saison ja auch vom Kapitän erwartet hätte. Ne? Und damit kommen wir zu Emre Can, der in Wolfsburg und eben, wie schon gesagt, gegen Leipzig in der Innenverteidiger ran durfte. Und Olli, also wir wissen natürlich, wie viel Kritik der abbekommen hat. Er hat sich dazu ja dann auch nach dem Spiel ganz deutlich nochmal geäußert, wie diese Zeit für ihn war. Alles andere als leicht. Er ist auch nur ein Mensch, hat er da gesagt. Vieles war unter der Gürtellinie für ihn. Und trotzdem sehr, sehr bewundernswert, wie er das scheinbar, diesen Rucksack, dieses Päckchen abgeworfen hat, sich die Kapitänsbinde wieder geschnappt hat und geht seit dem Wolfsburg-Spiel ein Stück weit, da war es dann eben mit dem unglücklichen Ausgang, aber vor allem gegen Leipzig absolut voran. Er hat die beste Passquote in dem Spiel gehabt, hat, glaube ich, so gut wie keinen Zweikampf verloren. Auf jeden Fall keinen der wichtigen Zweikämpfe, ja. Hat da wirklich ein sehr, sehr gutes
Spiel gemacht. Gut, bei dem 0-1 ist er derjenige, ja. Der da rausgeht auf Openda, ja. Aber
so eine richtige Chance war es trotzdem nein. Nicht.
Also ich meine, dass Openda dann tatsächlich den Ball dann so, ja. Das muss man aber wirklich sagen, genial per Hacke dann zurücklegt,
ja.
Das ist dann halt auch extrem schwer zu verteidigen. Nein, es war eine wirklich blitzsaubere Leistung von ihm und das nötigt mir absolut Respekt ab, denn du hast es ja gesagt. Also viel Kritik ist an ihm festgemacht worden und das war ja jetzt nicht nur Kritik, die sich jetzt, sagen wir mal, auf einzelne schlechte Aktionen von ihm im Spiel beschränkt hatte, sondern es ging ja auch so ein bisschen ans Eingemachte. Das heißt, natürlich wurde auch seine Befähigung als Kapitän in Frage gestellt. Ist er überhaupt ein Führungsspieler? Ist er überhaupt in der Lage, diesem Anspruch gerecht zu werden? Auch sogenannten Experten haben sich auf ihn eingeschossen, Didi Hamann, Mario Basler. Und das hat ihm schon sehr, sehr stark zugesetzt. Hat das dann ja auch nach Spielende frank und frei bekannt und gesagt, ich bin auch nur ein Mensch, ich versuche meine Leistung zu bringen, mal funktioniert es nicht. Und er war auch selbstkritisch,
ja.
Das muss man auch sagen, ja. Das spricht man ja immer so ein bisschen ab. Also der Vorwurf an ihm ist ja gewesen, er fühlt sich ständig zu Unrecht kritisiert, beklagt sich dann anschließend über die Kritik und wartet dann aber nicht mit guten Leistungen auf.
Genau.
Und was das angeht, muss man sagen, muss man ihm jetzt tatsächlich Abbitte tun in vielerlei Hinsicht. Nicht nur, dass er eine sehr, sehr starke Leistung gezeigt hat, sondern eben auch, dass er durchaus selbstkritisch war, dass ja. Er anschließend auch gesagt hat, Leute, ich verstehe das, wenn ich kritisiert werde, wenn ich schlecht gespielt hätte, aber wenn es unter die Gürtellinie geht, dann ist es für mich einfach nicht mehr handelbar. Ja. Verein hatte sich ja vorher schon geäußert, Lars Ricken hatte ja sogar ein bisschen gedroht, hat gesagt, pass auf.
Nicht nur ein bisschen, fand ich.
Ja, doch, oder ein bisschen mehr, dass er tatsächlich gesagt hat, es ist in Ordnung, sich auch kritisch an den Leistungen der Spieler abzuarbeiten, aber wenn es dann ins Persönliche geht und hat ja richtig von Hate Speech gesprochen in den sozialen Netzwerken, dann würde sich der BVB auch rechtliche Schritte vorbehalten. Also das ist schon eine relativ klare Aussage. Und vielleicht hat Emre Can das auch so ein bisschen gut getan, dass er da die Rückendeckung vom Verein gespürt hat.
Ja, könnte ich mir schon gut vorstellen. Olli, lass uns mal ganz kurz reinhören, was Trainer Nuri Sahin heute auf der Pressekonferenz gesagt hat. Weil ich finde, diese Thematik mit Emre Can macht ja zwangsläufig das Thema auf, ob er denn nach diesen beiden Leistungen in der Innenverteidigung nicht einfach besser aufgehoben ist als auf dieser Sechserposition.
Spannende Frage.
Und deshalb würde ich sagen, wir hören mal, was Nuri Sahin heute genau zu dieser Thematik gesagt hat, ob das denn ein Modell auch für die Zukunft wäre.
Vom Profil her bringt er das natürlich mit, viel gute Physis, schnell, hat das Spiel vor sich und ja, ist definitiv, macht das gut mit Schlotti jetzt. Die letzten zwei Spiele haben die das richtig gut gemacht und klar kann ich mir das vorstellen, ja.
Also Nuri Sahin kann sich es auf jeden Fall vorstellen mit Emre Can weiterhin in der Innenverteidigung. Ja, ich glaube, nach so einem Spiel kann er gar nichts anderes sagen als das und trotzdem lässt es ja ein bisschen durchblicken, selbst wenn jetzt Innenverteidiger zurückkommen, Waldemar Anton, Niki Süle, dass das offenbar trotzdem weiterhin ein Gedankenspiel oder ein, eine potenzielle Aufstellung wäre.
Ja, du hast ja tatsächlich, wir hatten ja eingangs auch mal erwähnt und das zu Recht auch kritisiert, dass es vielleicht ein bisschen dünn ist, mit nur drei Innenverteidigern in die Saison zu gehen. Emre Can kann das spielen, das hat er gezeigt. Also er ist jemand, der tatsächlich da mehr als nur in die Bresche springen kann. Und manchmal ist es ja auch wirklich ganz interessant, wie sehen sich Spieler selbst, wie ist dann die Draufsicht auch auf sie. Manchmal ist das durchaus unterschiedlich. Emre Can hat immer betont, dass er sich eher als Mittelfeldspieler sieht, weil er da natürlich auch mehr Einfluss auf das Spiel nehmen kann, Spielaufbau nehmen kann. Aber die Frage ist, was liegt ihm tatsächlich am besten? Also ist er der aufbauende Sechser? Also nehmen wir mal an, du spielst so, wie du jetzt gegen Leipzig gespielt hast, mit einer Sechs, mit Metscher in dem Fall, der das toll gemacht hat. weil er natürlich, also er hat schon gut gestanden auch defensiv, aber er hat natürlich auch immer mit rausgeschoben. So, das müsste dann Emre Can machen und dieses Rausschieben, dieses von hinten aufbauen, ist jetzt vielleicht etwas, was ihm nicht so gut liegt, wie in der Innenverteidigung zu stehen, seinen sehr guten Blick für den Raum, Stellungsspiel, Positionsspiel, Positionsdisziplin als Innenverteidiger, genau. Ja. Darfst du nicht immer mit nach vorne ja. gehen? Vielleicht kommt ihm das entgegen, vielleicht ja. tut ihm das sehr, sehr gut. Also den Eindruck, dass er da unter Umständen besser aufgehoben ist, den kann man tatsächlich haben, finde ich.
Also Positionsdisziplin hast du angesprochen, vor allem auch seine Rolle, die du mitbekommst, die ist einfach eine ganz klare. Ne? Also ja. ich weiß nicht, was Nuri Sahin ihm davor gesagt hat oder was er von ihm verlangt hat, aber ist ja klar, als Innenverteidiger musst du abräumen, darfst niemanden durchlassen, musst genau. Zweikämpfe gewinnen genau. und spielst eigentlich überwiegend einfache Pässe. Klar hat dann auch ein Schlotterbeck dann beispielsweise ja. mal einen Diagonalball, mal eine gute Idee und so weiter. Aber das muss Emre Can auf dieser Position eigentlich nicht, weil nee. Dafür dann eben andere verantwortlich sind.
So sehe ich
sind.
Das auch.
Und ich habe immer das Gefühl, wenn der BVB wahnsinnig viel Ballbesitz hat und gerade nach vorne kreative Lösungen finden muss ja. und Emre Can da eben ein Bestandteil des Mittelfelds ist, also auch ein bisschen offensiver denken muss, dann unterlaufe ich ihm halt an der einen oder anderen Stelle haarsträubende Fehler. Das müssen ja auch immer gar nicht viele sein. Aber dann sagt immer jeder Fan, jeder Zuschauer, jeder Experte, oh mein Gott, hast du mal wieder den Ember gesehen, ja, was er da gemacht hat.
Wobei der Fairness halber müssen wir ja dazu sagen, diese haarsträubenden Fehler, nehmen wir mal das Spiel in Madrid ja. beispielsweise, sind ja nicht in seiner Funktion als Mittelfeldspieler passiert, sondern ja. da ist er ja auf der Rechtsverteidigung
ja, ja, genau,
eingesetzt genau. werden. Also er musste zuletzt auch ziemlich viel hin und her geschoben mhm. werden auf dem Platz. Macht es dir, wenn du in so einer individuellen Formkrise bist oder mhm. jetzt vielleicht warst, macht es dir nicht unbedingt leichter, Sicherheit zu finden, da rauszukommen? Und ich glaube, völlig unabhängig jetzt mal von dieser Diskussion um Positionen, um was weiß ich, Vorzüge und Schwächen vielleicht. Er ist ein Spieler, der sich unheimlich viel Gedanken macht, der immer bestrebt ist, spätestens seitdem er zum Kapitän ernannt worden mhm. ist, der Mannschaft zu helfen. Und ich bleibe dabei, habe ich auch vor ein paar Wochen schon gesagt, dann droht er leicht, sich zu verzetteln, sich auch zu übernehmen, ja. statt die einfachen Dinge zu machen. Ja. Und so eine Position als Innenverteidiger mit einer klaren Rollenanforderung, die kommt dir vielleicht insofern entgegen, um mal wieder Sicherheit aufzubauen und damit auch wieder Selbstvertrauen aufzubauen.
So ist es. Und jetzt die Folge daraus ist, Sahin kann sie jetzt eigentlich zurücklehnen und muss gar nicht beten, dass Waldemar Anton jetzt rechtzeitig fit wird für das Spiel gegen Graz morgen oder ja, auch dann am Wochenende genau. gegen Mainz, weil er weiß, okay, Emre Can kann diese Position durchaus ausfüllen das und stimmt. er hat heute ja schon angekündigt, bei Waldemar Anton wird es ein Wettlauf gegen die Zeit werden, ob er fit wird und so, musst du jetzt gerade im Hinblick auf morgen eigentlich gar kein Risiko eingehen. Also wenn Emre Can jetzt nicht komplett platt ist von dem Spiel, ich könnte mir auch vorstellen, es gibt ihm jetzt auch ein bisschen Auftrieb, dann wird er auch wieder neben Schlotterbeck auflaufen auf dieser Position.
Ja.
Und Nico Schlotterbeck hat ja tatsächlich auch so ein bisschen Werbung für diese Konstellation gemacht. Er hat nämlich gesagt, nach dem Spiel dann im Interview bei uns, dass es mit Emre eben leicht wäre, weil er eine brutale Geschwindigkeit hat und damit kann Borussia Dortmund eben auch hochstehen und trotzdem rennt ihnen so gut wie niemand weg. Also das scheint schon auch gut zu passen in diesem Duo.
Ja.
Olli, wir kommen ja gar nicht mehr raus, über positive Aspekte oder positive Entwicklungen der Spieler zu sprechen.
Schnell kann das gehen.
Was ist hier?
Vor einer Woche haben wir alles in Schutt und Asche geredet.
Das gibt es, glaube ich, nur in Dortmund. Das gibt es wahrscheinlich nur in Dortmund. Aber trotzdem, einer, der immer so ein bisschen zu kurz kommt, auch vielleicht schon in den letzten Jahren, ist ja der zwischen den Pfosten stand. Ja. Alex Meyer ist mal wieder in die Presse gesprungen für Kobel, der, muss man auch sagen, mal wieder auch verletzt ist. Wahnsinnig verletzungsanfällig, oder? Auch der Schweizer. Also
ja.
Immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen.
Definitiv. Also insofern kannst du auch froh sein, dass du einen guten zweiten Mann hast. Vor allen Dingen, dass du einen guten zweiten Torhüter hast, der nicht lange Anlaufzeit braucht. Ja. Also der keine 2-3 Spiele braucht, um sich erstmal einzugrooven, sondern bei dem man wirklich das Gefühl hat, wenn er denn dann spielt, er ist sofort da. Ja. Er wirkt nicht wie ein Fremdkörper, gerade auch im Spielaufbau. Im Gegenteil, Ich fand es auffällig, dass man, und das ist eine der großen Stärken von Alex Meyer, finde ich, dass man gegen Leipzig gesehen hat, ja, also der hat keine Bügeleisen unten am Ende der Beine,
sondern Schuhspanner.
Der kann Fußball spielen, ja. Und der weiß auch genau, was er beispielsweise im Spielaufbau zu tun hat. Fantastisch diese eine Szene, wo er mit diesem langen Abschlag dann diese ja, Kontergelegenheit, was kann man sagen, für Gyrassi, der war da allein auf weiter
Flur gegen davor. Zwei aber so, aber...
Ja. Du merkst es halt auch in der Geste hinter, wie Gyrassi sich noch
mal... Wahnsinn, dieser Ball.
Sagen, wow, also...
Ja, halt von Kobel noch nicht so oft
gesehen. Nein, da muss man tatsächlich sagen, ja. Was das angeht, was dieses fußballerische Element angeht, ist Alex Meyer besser. Ich glaube, es gibt einen Grund dafür, dass Gregor Kobel die Nummer 1 ist. Auf der Linie, glaube ich, gibt es kaum Bundesliga-Torhüter, die stärker sind als Gregor Kobel. Aber Alexander Meyer bringt andere Qualitäten in die Mannschaft mit ein und ja, macht das immer dann, wenn er gebraucht wird, wirklich sehr, sehr gut.
Ja, was ich bei Alex Meyer auch so als Typ ganz spannend finde, letzte Woche dann nach diesem Wolfsburg-Spiel, als eigentlich dieses Spielersatztraining hätte stattfinden sollen und dann wurde es ja doch nur eine Autogrammstunde, ja. Weil eben zu viele angeschlagene Spieler in der Dortmunder waren, war er der Einzige, der dann tatsächlich auf dem Platz noch trainiert hat. Also da war keiner auf dem Platz, aber Alex Meyer hat noch ein paar Bälle gefangen, wahrscheinlich schon mit einer kleinen Vorahnung, dass Gregor Kobel ausfallen wird, aber der... ja, der haut sich wirklich ein und deshalb hat ihn Nuri Sahin heute auch zu Recht auf der Pressekonferenz gelobt.
Außergewöhnlicher Charakter, Teamplayer, wirklich, ich weiß nicht, ob ich es am Samstag schon gesagt habe, aber ich war nie Nummer 2 und ich weiß nicht, wie das Leben ist als Nummer 2, welche innere Motivation man haben muss, um da zu sein, wenn es drauf ankommt. Und das bringt Alex mit, er ist extrem beliebt in der Mannschaft und ja, seine Qualitäten sind ja auch zum Vorschein gekommen. Jetzt am Wochenende fantastischer Torwart, sehr, sehr guter Fußballer, im Kopf auch sehr, sehr weit, was Fußball angeht. Und ja, wir sind sehr, sehr froh, dass er bei uns ist und für ihn hat es mich auch extrem gefreut am Wochenende.
Nuri Sahin hat auch verraten, dass Alex Meyer dann morgen gegen Sturm Graz wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Also bei Gregor Kobel scheint es noch nicht zu reichen, aber ich glaube, auch da müsst ihr da draußen und auch alle, die es mit Schwarz-Gelb halten, keine Bauchschmerzen haben, weil wir haben gesehen, mit Alex Meyer, das ist ein absolut verlässlicher Rückhalt. Letzte Saison, glaube ich, 9 Spiele zwischen den Pfosten gestanden. Olli, du meintest seit 2022... Was waren das? 16 Spiele schon?
Ja, ich glaube 16 Bundesliga-Spiele,
16 Bundesliga.
Seitdem er 2022 gekommen ist.
Also fast eine Serie hin- oder Rückserie stand er zwischen den Pfosten. Ja. Also da kommt er schon auch auf seine Kosten, weil ich glaube, ein Torwart, der will immer irgendwie von Anfang an spielen.
Klar.
Was ich wahnsinnig spannend finde, ist ja auch die Überlegung, die du schon davor so ein bisschen aufgemacht hast. Ne? Fußballerisch scheint er besser zu sein, das würde ich unterschreiben.
Ja.
Gerade ja, so was dann auch mal schnelles Umschalten angeht, wie wir gesehen haben, dieser Ball auf Gyrassi, der Weltklasse war. Und gerade gegen Mannschaften, wo du ja vielleicht auch mal schnell umschalten musst, wo der Torwart einfach auch mal viel mitspielen muss, scheint es ja für mich schon zu sein, als wäre da oder würde da Alex Meyer dem Spiel sehr, sehr gut tun. Jetzt kann man sagen, RB Leipzig war einfach so ein Ausnahmespiel. Da hat jeder vielleicht überperformt.
Ja, wobei man auch sagen muss, es war ja, ich will die Leistung des BVB nicht schmälern, aber es war logischerweise nicht das stärkste Spiel von
RB
Leipzig. Und er hat jetzt auch nicht, fand ich, so viel zu halten bekommen in dieser Partie. Trotzdem, er hat Sicherheit ausgestrahlt und er konnte tatsächlich seine ganz spezifischen Vorteile da einbringen. Das ist das Spiel von hinten heraus, macht er sehr, sehr gut. Ich glaube, er ist auch vollkommen akzeptiert in der Mannschaft.
Total.
Also da gibt es keinen, der sich irgendwie Sorgen macht, wenn Kobelmann nicht spielt und Meyer rein muss.
Ja.
Und ja, die spannende Frage ist natürlich, Schicksal einer Nummer 2, wenn Kobel dann wieder fit ist, dann gehst du wieder zurück auf die Bank. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man eine derartig formstabile Nummer 2 hat, hätte der nicht mehr verdient, könnte man ihn nicht vielleicht auch mal spielen lassen, wenn Kobel einsatzbereit, wenn Kobel fit ist. Es gibt ja so ein paar so Modelle, die einige Trainer schon mal durchgezogen haben. Also
Xabi Alonso
hat es in Leverkusen gemacht. Thomas Tuchel hat es früher in Dortmund auch so gemacht. Da spielte damals Roman Bürki in der Meisterschaft.
Ja.
Roman Weidenfeller spielte im Pokal. Es ist dummerweise der BVB aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. Also könnte man dem Alex Meyer das jetzt nicht unbedingt anbieten. Also ich weiß nicht. Manche Trainer lehnen solche Modelle grundsätzlich ab.
Ja.
Andere sagen, warum eigentlich nicht. Also ich bin mir da jetzt nicht so ganz sicher, ob man das tatsächlich machen sollte.
Ja.
Fakt ist, der BVB hat mit Alex Meyer, finde ich, einfach großes, großes Glück.
Mhm.
Ich glaube, dass er schon längst irgendwo Stammkeeper bei einem guten Erstligisten wäre, wenn er nicht mittlerweile, ich glaube 33, wenn er in seiner Karriere nicht so viele Probleme mit Verletzungen gehabt hätte.
Ja.
Und so ist Borussia Dortmund wirklich in den, ich sag mal, Genuss gekommen, eine Nummer 2 zu haben, die bei vielen, vielen anderen Erstligisten Nummer 1 wäre.
Ja, Olli, ich stelle mal jetzt so ein Stück weit die Frage, jetzt sehen wir Gregor Kobel, der immer mit Verletzungen zu kämpfen hat.
Ja.
Vielleicht gibt es ja einfach auch so Situationen in der Saison, wo vielleicht Kobel auch mal vielleicht nicht bei 100% ist, vielleicht sogar nur 99% ist oder 98% und das zwickt. Vielleicht kannst du da ja dann auch, ich weiß nicht, wie Gregor Kobel dazu steht, dem wird das wahrscheinlich nicht wahnsinnig gut schmecken, aber vielleicht kannst du dann einfach Alex Meyer einfach mal die Chance geben.
Ja.
Und wie gesagt, für mich ist er wirklich, gibt er in, oder zumindest bei oder in gewissen Spielen gegen bestimmte Gegner der Mannschaft irgendwie eine andere Sicherheit zumindest als Gregor Kobel. Deshalb habe ich heute auch nochmal gezielt nachgefragt, wie ist es denn, wenn Gregor Kobel fit ist, spielt er dann immer? Und die Antwort von Nuri Sahin fand ich relativ interessant. Wir hören mal rein.
Ja. Greg ist im Moment verletzt, deswegen macht es jetzt keinen Sinn, darüber zu reden. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir zwei Torhüter haben. Greg ist ein Weltklasse-Torwart und mit Alex haben wir eine Nummer 2, die außergewöhnlich ist. Und vielleicht auf dem Niveau so eine Nummer 2 zu haben, ist schwer zu finden und ich bin glücklich über die beiden.
Ja, du hast recht. Also er macht dieses Thema nicht zu. Er hätte ja sagen können, nein, Gregor Kobel ist unsere Nummer 1 und sobald er wieder fit ist, spielt er. Sondern äußert sich da auch so ein bisschen diplomatisch, Nuri Sahin. Und ich meine, erinnern wir uns mal zurück, das war die vorletzte Saison. Da war Kobel auch verletzt, wurde vertreten von Alex Meyer. Und dann gab es das Spiel in der Rückrunde beim FC Bayern. Und Kobel wollte unbedingt spielen, kommt rein, macht einen Fehler und so hatte man sich eigentlich fast schon der Siegchancen dann in München beraubt. Also ich glaube tatsächlich, dass Nuri Sahin jetzt, und das weiß er auch, in einer Situation ist, wo Gregor Kobel nicht automatisch ins Tor zurückkehrt, bloß weil er jetzt medizinisch wieder einsatzbereit ist, sondern er erst dann wieder ins Tor zurückkehrt, wenn er auch beispielsweise durch diverse Trainingseinheiten unter voller Belastung nach Auskurierung einer Verletzung so weit ist, dass er sagt, so, jetzt ist er wieder hundertprozentig da.
Ja.
Und Nuri Sahin muss sich da jetzt auch nicht von diesem sicherlich brennenden Ehrgeiz, den Kobel verspürt. Mein Torhüter sind spezielle Fälle, das ist doch keine Frage. Natürlich sagen die immer, sie hätten ein gutes Verhältnis zu ihrem Konkurrenten, aber natürlich belauern die sich auch. Und glaub mal, Manni, Gregor Kobel sollte Alex Meyer weiterhin gut performen, die ich sehr genau zur Kenntnis nehmen. Und das wird seinen Ehrgeiz sicherlich massiv anstacheln. Und du als Trainer hast dann die Verantwortung zu sagen, so, jetzt ist der Zeitpunkt, da wechsle ich wieder zurück.
Ja.
Schauen wir mal, wann es soweit sein wird. Ja.
Also ich ganz genauso wie du. Also ich finde, man kann, wenn die medizinische Abteilung vielleicht irgendwas bei Kobel minimal feststellt, und ich glaube, das ist oft innerhalb einer Saison der Fall, dann kannst du sagen, komm, wir gehen das Risiko nicht ein, er muss nicht zwei Spiele die Woche machen, lass dem Alex einfach seine, keine Ahnung, 8, 9, 10 Saisonspiele geben, die Saison ist eh so lang und wenn du das, glaube ich, vorab klar kommunizierst und sagst, okay, Gregor, pass auf, du bist unsere Nummer 1, du spielst immer, Wenn aber irgendwie was sein sollte, dann ja, schrecken wir nicht davor zurück, einfach Alex Meyer zwischen die Pfosten zu setzen, glaube ich. Ja, wäre das nur fair und wie gesagt, meiner Meinung nach hätte er sich auch ein paar mehr Spiele verdient, der Alex Meyer.
Ja, definitiv. Also ich glaube, was das angeht, gibt es keine zwei Meinungen. Ja. Toller Typ, ja. Sehr loyal auch immer. Es wird auch nie von ihm was kommen, dass er sagt, ja. Nee, ich bin doch besser als der andere. Also er ordnet sich da ja. Richtig ein. Und überzeugt mit Leistung, einfach ja. Wenn er gebraucht wird.
Und das hat ja tatsächlich Gregor Kobel, ohne das jetzt nochmal groß hervorzuholen, in der bisherigen Saison auch nicht immer geschafft.
Nein, also gab auch ein paar Situationen, wo er nicht so gut aussah. Es gibt eine Schwäche von ihm, das ist halt das Fußballerische. Wobei, ich meine, Roman Weidenfeller hat diese Schwäche auch immer gehabt und war durch Leistung untermauert ja. Über viele, viele Jahre Stammkeeper. Also das ist jetzt nicht das wichtigste Kriterium für einen Torhüter. Aber es gibt tatsächlich, und das haben wir jetzt ja echt gut herausgearbeitet, es gibt einfach auch Bereiche, wo man sagen muss, da ist die Nummer 2, fußballerisch beispielsweise, besser als die Nummer 1.
Und nicht, dass ihr uns da draußen jetzt falsch versteht. Also ich glaube, Olli, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wir sind uns einig, Gregor Kobel ist absolut die verdiente Nummer 1, ist auch ein Führungsspieler.
Ja, definitiv.
Stellt sich nach Spielen dahin, gibt Interviews und so weiter. Trotzdem wollten wir das Thema einfach mal besprechen, weil es einfach auffallend war, wie gut das von hinten aus geklappt hat. Das absolut. Hat Lorenz Schein ja auch immer wieder betont, auch heute, dass der Aufbau sehr, sehr gut geklappt hat, auch wegen Alex und so weiter. Von daher, finde ich, kann man ihm da auch mal diese Bühne geben, die er verdient hat und ihn durchaus mal ins Spiel bringen, ohne jetzt lautstark zu fordern, Alex Meyer muss ins Tor.
So sehe ich das auch.
Ja, morgen steht auf jeden Fall zwischen dem Pfosten, Anstoß 21 Uhr im Heimspiel. Da dürfte ja gegen Sturm Graz überhaupt gar nichts schief gehen.
Nee, also ich sage mal so, im Hinblick auf die Entwicklung von Borussia Dortmund, das Knackspiel ist für mich tatsächlich am kommenden Samstag. Mainz, da wird es, so war es in den letzten Jahren immer, da wird es zur Sache gehen, das wird ein sehr, sehr körperliches Spiel. Mal gucken, wie die personelle Situation bis dahin ist. Und das ist vielleicht auch tatsächlich sowas wie ein Lackmustest, nachdem man sagen kann, ja, jetzt hat Borussia Dortmund sich tatsächlich aus einer Krise herausgearbeitet. Ja. Jetzt hat die Mannschaft wieder eine Perspektive. Das Gute ist ja, dass man in der Bundesliga, wenn man auf die Tabelle schaut, also es ist noch nicht viel passiert. Du liefst so ein bisschen Gefahr, den Anschluss an die Spitzengruppe zu verlieren. Durch den Sieg gegen Leipzig konntest du diese Gefahr abwenden. So, und jetzt liegt es an den Jungs beispielsweise tatsächlich, vielleicht auch im Hinblick auf die vorderen Plätze, sowas wie eine Aufholjagd zu starten.
Ja, musst du gerade nochmal nachgucken. Jetzt ist man Tabellenfünfter.
Ja.
Ein Punkt, ein Pünktchen hinter Eintracht Frankfurt, die man gerade über den grünen Klee lobt. Also,
wollte ich gerade sagen. Du stehst sogar vor dem VfB Stuttgart, der auch schon viel Lob abgekriegt hat in dieser Saison. Also,
punktgleich mit Leverkusen.
Ja, also na, insofern... Crisis, what crisis? Ne? Nein.
So ist es. Ich würde sagen, die Krise lassen wir jetzt einfach hinter uns.
Und so
das,
ist es.
Das gelingt der Mannschaft am besten morgen mit einem Sieg, Hauptsache, glaube ich, Sieg gegen Sturm Graz und dann am besten noch am Wochenende gegen Mainz nachlegen und dann ist Länderspielpause. Dann können die Wunden geleckt werden und dann schön auch mal über positive Sachen zu sprechen, gerade so in einem Raum. Ich finde, Olli, das macht mir immer besonders Spaß.
Ich finde das auch sehr schön, weil du hast halt irgendwie, ich finde auch, dass wir sind ja sowieso ein äußerst dynamisches Duo, das muss man ja sagen, aber es wirkt dynamischer, wenn wir uns direkt gegenüber sitzen und das mag ich daran.
Sehr schön.
Und nochmal gesagt, Sturm Graz, Champions League, übrigens bin sehr gespannt auf diese Mannschaft, Tabellenführer in Österreich.
Ui. Ja? Ui.
Also mit deutlichem Abstand vor der Mannschaft schlechthin in Österreich, vor Red Bull Salzburg, Tabellenführer, 3 Punkte Vorsprung vor Rapid Wien, 5 wie gesagt vor Red Bull Salzburg, die derzeit glaube ich sogar nur Vierter sind, haben zuletzt 1:1 jetzt am Wochenende im Spitzenspiel gegen Rapid Wien gespielt und für mich ist dieser Verein auch Neuland, habe noch nie ein Spiel in der Champions League von Sturm Graz kommentiert, bewertet, schauen wir mal. Ich muss immer bei Graz dran denken, aber das ist der andere Verein an den Grazer AK, Manni. Mhm. Ich weiß nicht, das wird vor deiner Zeit gewesen sein.
Ja.
Der bekannte deutsche Comedian Harpe Kerkeling hat mal ein sensationelles Ding gedreht, und zwar in Absprache mit dem Grazer AK, dem Lokalrivalen. Okay. Die haben die Lokalpresse eingeladen und haben gesagt, außerordentliche Pressekonferenz, weil es kommt zu einem Trainerwechsel. Klaus Augenthaler, damals Cheftrainer vom Grazer AK, hat auf dieser Pressekonferenz erklärt, er würde den Verein verlassen, weil er hätte ein Angebot von einem Spitzenverein aus Frankreich, aber sie würden gleich den neuen Trainer präsentieren, einen Mann namens, ich hoffe, dass ich den Namen richtig hinkriege, Albertas Klimavičius. Er würde irgendwie aus Lettland oder Litauen kommen, und dann saß dort Harpe Kerkeling mit so einer Fukuhila-Perücke,
also verkleidet,
und einem Schnäuzer, ja. Und neben ihm saß eine Blondine in so Animal Print Leopardendress und hat eine sensationelle Pressekonferenz gegeben. Als erstes sagte er, freut sich sehr, hier zu sein, weil was ihn sehr verblüfft hätte, wäre, dass man hier beispielsweise auch warm duschen könnte. In Litauen müsste man immer kalt duschen, und vor allen Dingen auch, dass es warm duschen möglich sei ohne Münzeinwurf. Und die Kollegen standen da mit, also Kinnlade heruntergeklappt,
ja,
glaubten gar nicht, was ihnen da präsentiert wurde. Und dann sind die tatsächlich auf den Trainingsplatz gegangen, und dann hat Harpe Kerkeling das erste Training geleitet. Und da gab es dann so Übungen, beispielsweise die Spieler mussten mit dem Ball laufen, mussten sich dabei...
Und die waren eingeweiht natürlich.
Nein, die waren nicht eingeweiht.
Ach, die Spieler auch nicht.
Die Spieler mussten sich die Nase zuhalten, mit dem Ball laufen, dann einmal um die eigene Achse drehen und aufs Tor schießen.
Das ist ja großartig.
Und dann haben wir gehört, kurz zu unserem Rohrschlecken, und sind dann irgendwann vom Platz gegangen. Und die, unsere Kollegen waren völlig ahnungslos, ja, und haben schlimme Revolte beim Grazer AK, Mannschaftsstreik gegen den neuen Trainer, bis sie dann tatsächlich das Ganze aufgelöst haben. Also, wer Spaß dran hat, gibt es auf YouTube,
ja,
den
Sketch. Ich gerade.
Es ist wirklich gesucht. Unfassbar.
Sensationell. Vor 10 Jahren war das.
Vor 10 Jahren, ja.
Vor 10 Jahren. Ich weiß, 6. Februar 2014 ist auf jeden Fall das Video. Ja, das werden wir uns gleich zu Gemüte führen.
Ja.
Und dann müssen wir noch schnell nach Brakel rüberhuschen zum Training.
Aber, genau, genau.
Das klingt vielversprechend. Mhm. Ja, und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
So ist es. Schöne Woche und Champions League, Bundesliga. Und dann gibt es ja schon wieder diese Länderspielpause. Aber wir hören uns am kommenden Montag in einer Woche
wieder. Oder Sonntag wegen Karneval.
Manni muss dann am 11.11.
Ich habe da Termine.
Auf die Rolle gehen. Ganz wichtige Termine, der junge Mann.
Macht es gut. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Ciao.